Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Folge 48. Anne Richter. Anne Richter wurde 1973 in Jena geboren und lebt heute in Heidelberg. Sie studierte Anglistik und Romanistik in Oxford und Bologna, nahm 2011 am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb teil und war mehrfach auf der Shortlist zum Preis der Heidelberger Autorinnen und Autoren. Für Litcast liest Anne Richter aus ihrem 2019 erschienenen Wenderoman Unvollkommenheit. Drei Charaktere, zwei Gesellschaftssysteme, die Liebe als Irrgarten. Ein betörender Roman über die Suche nach dem Absoluten in einer Zeit ohne Utopie.
Der Wirt stellte vier Gläser vor ihnen auf den Tisch. Ein fünftes an den Platz, wo er sich niederließ. »Wo kommen Sie her?« fragte er leise. »Jena«, entgegnete Hanka knapp, und der Wirt zog als Zeichen seiner Unwissenheit die Brauen hoch. »Ein Großteil meiner Familie lebt in Deutschland, Braunschweig und in der Nähe von München.« Er hob sein Glas. »Auf euer wunderbares Land!« Mark stieß sein Glas übertrieben in die Luft, ohne die der anderen zu berühren. Hanka und der Wirt prosteten einander zu. Den zweiten Schnaps kippte Mark gleich hinterher und fing den verblüfften Blick eines Gastes auf, der seinen Gehstock gegen die Tischkante gelehnt hatte und schon seit Stunden hier zu sitzen schien, versunken in Gedanken, unbeteiligt. Er trug eine weite graue Hose mit Hosenträgern über dem gestreiften Hemd, das seinen beträchtlichen Bauch oberhalb des Bundes nur unvollständig bedeckte. Ab und an zog er an seiner Zigarre. Vor ihm im Aschenbecher lag bereits ein Stummel. Seitlich von dem Mann hingen über einer schmalen Holzstufe zwei dunkle, nachlässig befestigte Vorhänge, hinter denen sich, durch eine Ritze erkennbar, ein Podest oder eine Bühne verbarg, auf der früher vielleicht zuweilen Kapellen zum Tanz gespielt hatten. Der Wirt unterhielt sich mit Hanka darüber, welche die schönsten deutschen Städte seien. Hanka bemühte sich, ihm den Reiz von Berlin verständlich zu machen, die Vielfalt, das Unvollendete. Doch er blieb dabei. Berlin sei dreckig und die Leute unfreundlich. Keine Stadt, die er gern besuche. Weshalb er denn noch hier wohne, wollte Hanka wissen. Woraufhin der Wirt seufzte und bemerkte, meine kranke Mutter will nicht fort. Also müssen wir uns um sie kümmern. Meine Mutter kam auch von hier, sagte Hanka. Meine Großeltern hatten eine Zeit lang ein Häuschen in der Gegend. Albu, so hießen sie, nach dem Großvater. Meine Mutter lebte aber nach dem Krieg beim Bruder ihrer Mutter, ihrem Onkel Petr Leanku. Leanku? Hatte er Kinder? Ich kenne einen. Hieß sein Vater Petre oder Bartolomeu? Ich erinnere mich nicht. Zwei Söhne, glaube ich, erwiderte Hanka aufgeregt. Sandu und Florin. Ja, Florin. Er hat eine Halbschwester. Vielleicht meinte er Cousine. Da sie bei ihnen lebte, nannte er sie Schwester. Das ist in manchen Familien üblich. Oder er wollte sie beschützen, denn es ging das Gerücht um, dass ihre Eltern Roma waren. Deren Ruf war nicht der beste, und es gab Leute, die meinten, sie seien zu Recht. Der Wirt verstummte. »Haben Sie sie mal gesehen?« fragte Mark. »Ich habe gar kein Foto von ihr, weil...« Hanka nippte an ihrem Schnaps. »Ich wollte weg von zu Hause, so bald wie möglich.« Florin, sie und ich waren befreundet, aber sie war die Schlauste von uns, wollte unbedingt studieren, die Welt kennenlernen. Sie war fröhlich, als sie aufbrach. Sie war wie ihr Name, Euphrosina. Und wir winkten ihr hinterher und verdrückten die Tränen. Meine Mutter heißt Ekaterina, sagte Hanka, plötzlich nüchtern. Ekaterina kenne ich auch, aber die ist schon 90 und eine Kleine von 2 Jahren. Mark tippte den Wirt an den Oberarm und bat um 2 weitere Gläser Schnaps. Er sah Hankas Enttäuschung, sah, wie sie grübelte, dem Gespräch nachhing, im Kopf Wahrscheinlichkeiten prüfte. Die goldgelb schimmernde Tuika schmeckte tatsächlich hervorragend und der leichte Schwindel war angenehm. Niemand war nach ihnen mehr hereingekommen, aber nachdem der Wirt angefangen hatte zu sprechen, schwirrten ab und an einzelne Sätze durch den Schankraum. Von längeren Pausen unterbrochene Dialoge über Tische hinweg. Die Wirtschaft strahlte etwas Trostloses und zugleich vollkommen Natürliches aus, schien, wie Hanka gesagt hatte, aus einer fernen Zeit zu stammen, würde aber wohl verschwinden, sobald die Ältesten des Dorfes starben, die jetzt noch an den kleinen Holztischen saßen, deren Stimmen brüchig klangen, deren Enkel vielleicht in Bukarest oder San Francisco lebten, von denen einige noch nie selbst in Bukarest gewesen waren. »Es war still bei uns zu Hause, nachdem mein Vater sie verlassen hatte«, sagte Hanka tonlos zu Mark. »Undurchdringlich still. Mein Vater, wegen dem sie in Deutschland geblieben war. Ich versuchte dagegen anzukämpfen, aber meine Mutter redete kaum noch, saß meist im Sessel und starrte in eine undeutliche Ferne. Deshalb habe ich mir das Zimmer in der Villa gesucht. Und deshalb bin ich auch erleichtert, dass nicht sie es war, von der Wirt sprach. Ein Mädchen, das auszog, sein Glück zu suchen«, sagte sie ironisch und sah dabei traurig aus. Der Wirt brachte ihnen die Gläser und klopfte Mark väterlich auf die Schulter. »Geht auf meine Rechnung. Es verirren sich ja nicht so oft Deutsche in eurem Alter hierher.« Widerwillig und erstaunt, schließlich sah man ihnen an, dass sie mit genügend Geld reisten, steckte Mark seine Scheine zurück in den Brustbeutel unter seinem Sweatshirt. »Hin und wieder überlege ich, ob es für meine Großmutter so etwas wie Heimat gab. Und für meine Eltern«, sagte Hanka, als sie angestoßen hatten und der Pflaumenschnaps Marks Kehle wärmte. »Schwierig«, erwiderte er. »Es können Orte sein, Personen oder etwas weniger Greifbares.« »Für mich ist es die Musik«, sagte Hanka. »Manchmal. Das ist das Einzige.« Sie schwiegen kurz, dann sagte Mark: »Als ich bei Paul war, habe ich gesehen, dass er komponiert. Etwas Größeres. Aber ich kenne mich nicht damit aus.« »Ich mag ihn noch immer«, sagte Hanka. »Er ist undurchschaubar.« Der Wirt war ans andere Ende der Kneipe gegangen, zu dem Mann, der bei ihrem Eintreten so erregt und verstört gerufen hatte, und erzählte ihm etwas, schmunzelnd, zufrieden. Mark und Hanka gingen leicht taumelnd zu ihnen hinüber, und alle vier gaben einander im Halbdunkel die Hand. Sonderbar, dass die Kirchentür noch immer offen stand. Lautlos suchten sie in der Ringmauer die ihnen zugeteilte Kammer und glitten in ihre Schlafsäcke. Es mussten seit dem Einschlafen einige Stunden vergangen sein, als Mark von Tönen aus der Kirche wach wurde, aber hell war es noch nicht. Vorsichtig streckte er den Arm nach Hanka aus, berührte den leeren Schlafsack und erhob sich verwundert. Durch die dreiteiligen Fenster schien Dämmerlicht. Nachdem Mark eine Weile vor der Reihe Isomatten gestanden hatte, erkannte er Siris Gesicht im Profil und ihre Haare. Die Melodie war nur leise zu hören. Schnelle, beinahe hektisch aneinandergereihte, wie eine volksweise klingende Töne. Ein fehlerloses Spiel, doch so rasant, als renne der Spielende vor etwas davon oder als fürchte er, etwas könne ihm entgleiten. Mark beobachtete durch eine Schießscharte einen Schemen im Türspalt der Kirche. Hankas reglose Gestalt begann sich abzuzeichnen. Sie war barfuß, trug ein Nachthemd, darüber ihre Wanderjacke. Als wolle er sich selbst mäßigen, spielte der Musiker jetzt ruhiger und getragener, lange nicht enden wollende Bögen, Folgen ohne Abschlüsse, gleichmäßig und wenig rhythmisch. Und als hätte er Angst, sonst kein Ende zu finden, brach er unvermittelt ab. Mark hörte sich über stürzende Schritte, erblickte Paul, der Hanka bei den Schultern nahm und nach draußen schob, mit einer Kraft, die keinen Widerstand geduldet hätte. Aber Hanka leistete auch keinen. Im Gegenteil, sie umarmte ihn. Er dirigierte sie zur Kirchenmauer, ohne Stolpern oder ungeschickte Bewegung. Sie drehte sich von selbst um, hob das Gesicht am weißen Stein, ihr Nachthemd an, und im Bemühen, keine Geräusche zu machen, hielt er ihr den Mund zu und drückte seinen Kopf in ihren Nacken. Ein Vogel schnarrte ein paar Mal, und je näher er an die Kirche heranflog, desto aggressiver klang es. Mark stieß sich von der Wand ab, und als er zwei Schießscharten weiter Siri stehen sah, die, den Blick starr vor Entsetzen zitterte, entfernte er sich mit mechanischen Schritten, holte seinen Schlafsack und hängte ihn über ihre Schultern.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg. Der Litcast wird gefördert im Rahmen von Neustart Kultur, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.